Ich darf eine frisch gekürte Doppel-Europameisterin begrüßen, was mich sehr freut. Herzlichen Glückwunsch, Leonie Beck.
Dankeschön, danke.
Hängen eigentlich die beiden neuen Goldmedaillen immer noch um Ihren Hals?
Die habe ich tatsächlich schon daheim in Würzburg abgegeben, weil ich meine Eltern noch gesehen hat und die haben sie dann direkt mitgenommen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Leonie Beck, bayerische Weltmeisterin im Freiwasserschwimmen.
Das heißt auch, weil wir Sie auch noch als Weltmeisterin vorgestellt haben, was ja durchaus auch stimmt vom letzten Jahr noch, auch die Goldmedaillen werden alle zu Hause im Elternhaus gesammelt?
Ja, das stimmt.
Sie sind jetzt gerade von der EM in Belgrad zurück und lustigerweise, was heißt lustigerweise für Sie wahrscheinlich nicht, im Februar gab es eine WM, eine Weltmeisterschaft im Schwimmen. Die lief ja gar nicht so toll. Wie kommt es, dass es so ein Auf und Ab gibt?
Ja gut, also bei der WM jetzt im Februar war für einige Qualifikationen für die Olympischen Spiele. Ich habe mich ja zum Glück letztes Jahr bei der WM schon qualifiziert durch den Weltmeistertitel. Und deswegen ja, konnte ich die WM einfach ein bisschen entspannter angehen. Und dann kam hinzu, dass das Wasser halt sehr, sehr kalt ist, was ich schon im Vorhinein wusste. Und deswegen wusste ich auch, dass ich mich letztes Jahr qualifizieren muss, sonst kann es sehr, sehr schwer werden und ich kann ja die Chance für Olympia verpassen. Also kaltes Wasser ist nicht so mein Ding.
Was heißt denn kalt? Wie kalt?
Es war 18 Grad und bei 18 Grad dürfen wir nicht mit Neoprenanzug schwimmen. Also ist schon sehr kalt, wenn man 2 Stunden auf Hochleistungsniveau schwimmen muss im 18 Grad kalten Wasser.
Das war in Doha, da gab es kaltes Wasser. Jetzt in Belgrad zur EM war das Wasser schon Ihnen angenehmer, oder?
Ja, also in Belgrad hat es 26 Grad gehabt, also waren Poolverhältnisse.
Jetzt konnte man das angucken, mit viel Mühe allerdings, habe ich es dann doch herbekommen und der Reporter hat sich überschlagen mit Extraordinary, what a swim. Schauen Sie sich so ein Rennen danach an und genießen Sie das auch dann, wenn der Reporter so ins Schwelgen gerät?
Tatsächlich eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe ganz wenige meiner Rennen bisher angeschaut. Vielleicht, wenn ich irgendwo was mal nochmal anschauen wollte, irgendeine Situation, wie ich mich da verhalten hat oder was da passiert ist. Aber ansonsten habe ich tatsächlich eigentlich meine Rennen noch nicht angeschaut.
Tatsächlich?
Ja, vielleicht nach Olympia dann, aber bis dahin, bis dahin noch nicht.
So ein 10-Kilometer-Rennen, wie Sie es gemacht haben, dauert um die 2 Stunden und Ihre stärkste Waffe, die ist ja der Schlussspurt. Und da waren Sie jetzt beide Male, sowohl beim einstündigen 5-Kilometer-Rennen als auch jetzt beim 10-Kilometer-Rennen, so knapp Erste. Und im Grunde genommen sind Sie, glaube ich, die Königin des Schlusssports, kann man so sagen, oder? Weil bis fast zum Schluss schwimmen Sie eher hinterher.
Ja, also es kommt natürlich immer drauf an. Jetzt, es waren Europameisterschaften, da fehlen natürlich noch ein paar Nationen aus der Welt, Australien, Amerika, Brasilien sind so die Top-Nationen noch neben Europa. Und da kann es natürlich dann auch im Schlussspurt nochmal eng werden. Also wenn man da wirklich keine gute Platzierung hat oder, weiß nicht, jemand neben einem schwimmt, dann ist es auch sehr, sehr schwierig im Schluss irgendwie die Hand vorne zu haben auf der Anschlagmatte. Also da gehört dann schon nochmal Glück dazu, wenn man nicht wirklich halt alleine schwimmen kann. Weil man muss sich vorstellen, wenn man zusammen nebeneinander schwimmt, ist man immer langsamer, als wenn man alleine schwimmt, weil man sich halt gegenseitig das Wasser weggräbt sozusagen. Und deswegen, jetzt hat er halt viel Platz und dann habe ich halt Abstand gelassen und konnte dann halt vorbeischwimmen. Aber wenn halt jemand neben dir ist, dann ist es halt sehr, sehr schwierig.
Mhm. Und beide Male haben Sie eine Italienerin geschlagen, 2 verschiedene Italienerinnen. Spricht man da kurz danach miteinander oder geht man sich da dann eher aus dem Weg?
Die Barbara auf 10 Kilometer, das ist ja meine Trainingskollegin sozusagen, also ich trainiere jeden Tag mit ihr zusammen. Sie hatte ein sehr, sehr gutes Rennen, das war ihre erste internationale Medaille auf einem 10-Kilometer-Rennen, also olympische Distanz und für sie war das Rennen wirklich sehr, sehr gut. Also ich war natürlich sehr, sehr froh für sie und ja, wir haben zusammen gefeiert, würde ich sagen. Und bei den 5 Kilometern war auch Italienerin Ginevra, mit der trainiere ich zwar nicht zusammen, aber wir haben auch schon viele Rennen zusammen gemacht und dann gratuliert man sich. Und ja, das ist ja einfach der Sport. Also jeder versucht am Ende irgendwie vorne anzukommen und dann, ja, gratuliert man sich ja und freut sich für den anderen.
Ich habe nämlich schon überlegt, ob die Italiener es bereut haben, sie mit ins Trainingsteam genommen zu haben, weil sie ja in Ostia bei Rom trainieren.
Ja, ich weiß nicht. Also es gibt ja mittlerweile viele Nationen, die nicht im eigenen Land trainieren. Also es ist ein bisschen ein Mix eigentlich, gerade im Freiwasser, würde ich sagen. Und ich denke mal, dadurch ist aber auch das Training halt an viel, viel höhere Qualität und man hilft sich gegenseitig, man pusht sich ja auch gegenseitig hoch im Training.
Jetzt, wenn so ein Wettkampf 1 Stunde dauert, 2 Stunden dauert, wo ungefähr wird es richtig zäh, dass man sich denkt, puh?
Man kann es nicht wirklich so sagen, weil jedes Rennen ist anders. Die Bedingungen sind ja auch immer anders. Wenn es ein sehr, sehr welliges Rennen ist zum Beispiel oder mit Strömung, dann kann so ein Rennen schon sehr, sehr lang werden. Und wenn die Kräfte dann schon am Anfang irgendwo ja ausgehen, sage ich mal, dann denkt man sich schon vielleicht nach, weiß ich nicht, 3-4 Kilometer, oh je, das wird ein langes Rennen. Aber es gibt natürlich auch Rennen, wo man sich ein bisschen besser fühlt und dann ja muss man einfach nur bis zum Ende durchhalten, Kräfte sparen und dann macht das Rennen vielleicht ein bisschen mehr Spaß, als wenn man sich vielleicht an einem Tag wirklich nicht gut fühlt.
Was machen Sie eigentlich direkt nach so einem Wettkampf? Erstmal schlafen?
Also erstmal Nachbereitung, ein bisschen dehnen, dann müssen wir noch schwimmen, weil die Muskulatur einfach nach so einem 2-Stunden-Rennen, ja, also es hört sich blöd an, weil wir jeden Tag 5 Stunden im Wasser sind und trainieren, aber so ein Rennen ist schon mal noch was anderes an Belastung.
Ja eben, deswegen und dachte ich. Deswegen,
ja, man hat schon große Schmerzen danach, sage ich mal, und dann ja trinkt man irgendeinen Regenerationsdrink, isst ordentlich Nudeln, füllt seine Speicher wieder auf und dann gibt es noch eine Massage, Physio und dann ja versucht man zu schlafen, weil man auch wirklich so müde ist und kaputt ist. Meistens kann ich da nicht einschlafen, weil ich so kaputt ist. Ich weiß nicht, ob das einer von den Zuhörern und Zuhörerinnen kennt, aber wenn man so kaputt ist, dass man nicht einschlafen kann, dann weiß man, was man getan hat.
Oh ja. Und die Nudeln sind wahrscheinlich auch in Italien ein bisschen besser als in Deutschland, oder?
Ja, doch. Also muss man schon sagen, das Essen ist sehr, sehr gut in Italien. Nudeln, Pizza ist schon top hier.
Wenn Sie es gerade schon sagen, 4 bis 5 Stunden Training pro Tag, gibt es auch Tage, wo Sie nicht ins Wasser gehen?
Am Sonntag.
Ach, tatsächlich?
Nicht ins Wasser, wenn wir, genau, am Sonntag haben wir frei. Regeneration ist auch ein wichtiger Teil des Trainingsplans und wir haben Sonntag frei und Mittwochnachmittag und Samstagnachmittag.
Dann ergänzen Sie doch bitte mal für mich den Satz, ein Tag ohne Wasser ist für mich
Erholung.
Jetzt mal eine blöde Frage, Sie haben lange Haare, föhnen Sie die überhaupt?
Das Problem ist, dass ich Locken habe und wenn ich meine Locken föhnen würde, dann würde ich aussehen wie ein Löwe und deswegen kann ich die im Winter nur so ein bisschen anföhnen und im Sommer lasse ich sie einfach Luft trocknen.
Weil es sich fast nicht lohnt, oder? Ein paar Stunden und dann springen sie ja eh schon wieder rein.
Ja, die sind meistens nass noch am Nachmittagstraining, dann wenn ich anfange.
Leonie Beck, bayerische Welt- und Europameisterin im Freiwasserschwimmen und frisch mit EM-Gold ausgestattet und zugeschaltet aus Ostia am Meer vor den Toren Roms. Was sehen Sie denn eigentlich gerade, wenn Sie sich so umgucken?
Jetzt schaue ich hier gerade auf den Balkon. Eine Hecke, bewölkter Himmel und ja, das war's eigentlich.
Jetzt haben wir ja gerade gehört den Song Nicht ans Meer, aber Sie schwimmen in Ostia schon auch im Meer, oder? Oder gehört das gar nicht so zum Training dazu?
Doch, wir versuchen schon, wenn die Bedingungen passen und es nicht zu wellig ist oder es gerade gewittert etc., dass wir 1-2 Mal die Woche ins Meer gehen eigentlich. Wenn wir jetzt nicht gerade irgendwelche Wettkämpfe haben am Wochenende, versuchen wir schon eigentlich mehr Einheiten mit einzubauen.
Gehen Sie auch manchmal eigentlich aus Spaß ins Meer, ins Freibad, wohin auch immer oder ist es eigentlich schon immer Arbeit?
Also es kommt drauf an, jetzt meinen Sie, wenn ich dann 2-3 Wochen Sommerpause habe?
Zum Beispiel oder an den freien Sonntagen, auch wenn es nicht so viele gibt, wie wir gerade gehört haben.
Also an meinen freien Sonntagen, da mache ich alles, aber gehe nicht ins Schwimmbad. Jetzt gerade, wir sind ja hier in Ostia am Meer und wenn es mal ein sehr schöner Tag ist, hier ist ja dann irgendwann Hochsommer, da geht man dann schon mal ans Meer, aber dann liegt man auf einer Liege am Strand, also da geht man nicht ins Meer rein, aber ja, ist dann wie Urlaub eigentlich, ein Kurzurlaub. Ansonsten in meinen 3 Wochen Sommerpause gehe ich eigentlich auch ungern ins Freibad.
Endlich mal kein Wasser.
Ja, also wir sind so viel im Wasser, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber wenn man 35 Stunden die Woche trainiert und wirklich den ganzen Tag im Schwimmbad ist, dann freut man sich auch einfach mal auf 2 Wochen ohne Wasser. Das kann man sich ja vorstellen, jeder, der einen Job hat, freut sich ja auch mal auf seinen Urlaub und so ist es halt bei uns auch.
Einmal einen Tag ohne Schreibtisch, auch schön. Wann haben Sie eigentlich zuletzt Muskelkater gehabt?
Tatsächlich vorgestern und gerade eben auch.
Wo tut's dann weh?
Ich würde einfach mal sagen, alles. So grob alles.
Au! Schwimmen Sie eigentlich, und ich meine es auch ein bisschen im übertragenen Sinne, lieber gegen oder lieber mit dem Strom?
Das ist gegensätzlich, weil im Wasser, wenn ich tatsächlich im Wasser bin, dann schwimme ich natürlich lieber mit dem Strom. Aber jetzt generell im Leben meinen Sie wahrscheinlich, oder?
Ja, beides, genau. Aber im Wasser, klar, da ist man dann schneller, ne?
Ja, es ist ein bisschen einfacher, mit dem Strom zu schwimmen, anstatt gegen den Strom.
Und im Leben?
Ja, und im Leben, das ist eine schwierige Frage, aber ich muss jetzt nicht irgendeinen Trend nachmachen, nur weil es gerade trendig ist. Also ich mache das, was mir gefällt. Ich poste das, was mir gefällt sozusagen und nicht, weil jetzt gerade irgendein Trend da ist.
Sie waren schon mal bei den Olympischen Spielen im Jahr 2016, nämlich Rio de Janeiro. Allerdings noch in einer, Sie beschreiben es als komplett andere Sportart, nämlich im Becken als Schwimmerin. Wie war das, die ersten Olympischen Spiele?
Ja, also war schon was ganz, ganz Besonderes, muss ich sagen. Ich bin leider krank geworden davor und dann lief die Vorbereitung nicht so gut und dann war mein Rennen auch nicht gut. Und demnach habe ich Rio nicht ganz so gut in meinem Gedächtnis, also eigentlich ganz im Gegenteil. Dafür war Tokio dann sehr, sehr gut für mich, aber ja, ich kann nicht viel Positives leider sagen, weil halt eben mein Rennen nicht gut war und das war halt das Einzige, was für mich zählt bei den Olympischen Spielen.
Und die Stimmung im Dorf unter den Athleten, was können Sie da erzählen?
Ja, es sind natürlich ganz, ganz besonders in so einer Mensa zu sein mit Usain Bolt etc. und den amerikanischen Basketballstars. Also ist schon sehr, sehr cool, so viele ja, Topstars, Weltstars zu sehen einfach und zu wissen, wow, wir sind bei denselben Spielen, wir haben uns für den gleichen Wettkampf, also natürlich unterschiedliche Disziplinen, aber wir haben uns für das Event qualifiziert und niemand ist besser als der andere sozusagen, weil ja alle in diesem Dorf sich qualifiziert haben. Also ist schon ganz, ganz besonders, muss man schon sagen.
Also ist schon auch dieses Dabeisein ist alles, ist nicht nur ein Spruch, sondern das stimmt schon irgendwo auch, oder? Als Athlet.
Ja, auf jeden Fall. Also Olympische Spiele mitgemacht zu haben, das ist schon eigentlich ja das Highlight jeden Athletens und das große Ziel eigentlich von klein auf. Ja, ist man schon sehr dankbar. Aber bei mir war es halt so, dass ich wirklich auch mein Rennen gut machen wollte und das habe ich halt leider nicht geschafft. Deswegen war es für mich halt trotzdem irgendwie, hat der Spruch für mich nicht ganz gereicht.
Mhm. Sie sprechen schon an, ich glaube, Sie waren 25.
Ja, ja.
Ist ja im Grunde genommen trotzdem beachtlich, weil Sie sagten ja schon, naja, alle dürfen ja da nicht kommen. Also alleine schon dort zu sein, ist ja schon was. Aber für eine Leistungssportlerin, ich höre schon raus, ist das halt einfach nicht das, was man sich erwünscht, logischerweise. Können Sie da noch sagen, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Also ich denke mal, jeder hat andere Ansprüche. Für den einen ist vielleicht das Traum, sich einfach zu qualifizieren. Für den anderen ist das Ziel eine Medaille. Für den anderen ist das Ziel, persönliche Bestleistung zu bringen. Und in Rio war es halt für mich einfach, persönliche Bestleistung zu bringen. Ich habe nicht mit einer Medaille oder sonst was gerechnet, aber halt einfach Bestzeit zu schwimmen. Und ich war nicht mal nah dran. Ich war auch erkältet davor. Also ich hatte irgendein Virus, habe ich mir eingefangen, Dengue-Fieber oder wie das heißt. Und das kam halt dann danach erst raus. Aber das sind halt alles Sachen, die kann man nicht beeinflussen. Aber trotzdem war ich halt wirklich sehr, sehr enttäuscht.
Würden Sie sagen, das hat Sie verändert? Ich meine, im Grunde genommen war das, glaube ich, auch der Anfang vom Ende des Beckenschwimmens.
Ja, auf jeden Fall. Also das Rennen hat mir dann so den letzten Kick sozusagen gegeben. Ja, was mache ich jetzt? Höre ich auf oder versuche ich Freiwasser? Versuche da mein Schritt für Schritt mein Ziel, dann Olympische Spiele in Tokio wahrzunehmen. Und dann haben wir uns für die Schiene Freiwasser entschieden.
Mhm. Wie würden Sie sagen, gehen Sie generell mit Niederlagen um?
Also ich hatte schon sehr, sehr viele, deswegen irgendwann gewöhnt man sich dran. Nee, Spaß. Aber was ich halt so gelernt habe aus Niederlagen, ist das Wichtigste, dass man nicht aufgeben soll und nicht aufgeben darf. Weil wer weiterkämpft und wieder aufsteht, der kommt dann irgendwann an die Lorbeeren, sage ich mal. Also das ist wirklich das Wichtigste im Sport. Es gehören auch Niederlagen dazu, weil man auch daran wächst. Und ohne Niederlagen gäbe es keine Erfolge. Und so ist es einfach. Das gehört ganz normal zum Sport dazu, wie, weiß ich nicht, das Amen in der Kirche. Also es ist ganz normal, dass man mal Misserfolge hat.
Und würden Sie sagen, das schult Sie fürs Leben durchaus auch?
Ja, auf jeden Fall. Also was der Leistungssport mir mit auf den Weg gegeben hat, beziehungsweise wie er mich geprägt hat, ist definitiv sehr, sehr viel wert für mein ganzes restliches Leben.
Mhm. Sie haben es schon angesprochen, Sie haben dann alles auf die Schiene Freiwasser gesetzt. Als Laie denke ich mir, Wasser ist doch Wasser. Das eine hat halt Chlor, das andere hat keins.
Jein, also es ist schon eine komplett andere Sportart. Man muss sich denken, im Beckenschwimmen hat man immer die gleichen Bedingungen. Man hat immer seine eigene Bahn, das Wasser hat immer 26 Grad und das Becken ist immer 50 Meter lang. Und jetzt im Freiwasser sind aber zum Beispiel 80 Frauen am Start. 80 Frauen müssen um eine Boje. Es gibt Verpflegung, wo 80 Leute ihre Flasche haben wollen. Dann gibt es verschiedene Wasserbedingungen. Es kann wellig sein, es kann ohne Wellen sein, warm, kalt, Sonne, Quallen, Fische, was weiß ich. Dann gibt es Wasser, wo man sehr gut sehen kann unter Wasser. Und dann gibt es Wasser, das sind irgendwelche braunen Brühen, wo man halt gar nichts sieht und danach wahrscheinlich irgendeinen Magen-Darm-Virus bekommt. Also es gibt schon sehr viele unterschiedliche Bedingungen. die man halt vorher erstens mal nicht kennt, weil es kann sein, dass es eine Stunde vor dem Rennen kommt ein großer Sturm und dann hast du plötzlich Wellen, die du am Vortag nicht hattest. So ist es übrigens meistens bei uns in den Wettkämpfen. Zudem kommt noch, dass es eine Marathonsport ist, also es sind 2 Stunden anstatt 8 Minuten Schwimmen. Also es ist nochmal was anderes.
Und Sie haben gesagt, am Anfang mussten Sie sich schon dran gewöhnen an die, Sie sagen ja 80 Frauen schwimmen um eine Boje, an eine gewisse Brutalität, die da auch ist, oder?
Genau, Kontaktsport ist halt auch irgendwo da und man muss halt irgendwie verstehen, wie man damit umzugehen hat, weil wenn man zum Beispiel kämpft im Wasser, kann man sich vorstellen, wie viel Energie das kostet, wenn man versucht, weiß ich nicht, seine Position zu halten oder wenn man Ellbogen abbekommt.
Blaue Flecken, blutende Augen, alles da gewesen bei den ersten Trainings, haben Sie gesagt.
Alles da gewesen.
Jetzt kann man ja vielleicht sogar im übertragenen Sinne sagen, Sie haben sich freigeschwommen im Freiwasser. Was würden Sie sagen, zeichnet Sie da mehr aus? Ich meine, jetzt haben Sie schon gesagt, das ist ja eigentlich eine Sportart, wo man sich permanent umstellen muss. Warum können Sie vielleicht besser auf Weltspitze als das Beckenschwimmen?
Man muss sich ja immer anpassen, das würde ich sagen, ist so der Knackpunkt. Aber das müssen ja alle anderen Athleten auch. Also das bin ja nicht die Einzige. Aber was halt im Freiwasser, was mir halt so gut gefallen hat, direkt von Anfang an, dass die Stimmung halt einfach ein bisschen lockerer ist. Also ich weiß nicht, im Beckenschwimmen gibt es so viele verschiedene Disziplinen und damit gibt es auch halt viel, viel mehr Athleten und Athletinnen. Und es ist halt im Freiwasser sind wir halt mehr oder weniger immer dieselben. Man kennt sich untereinander, es ist wie eine Open Water Family, würde ich sagen. Und man grüßt sich gegenseitig, man macht Späßchen vor dem Rennen. Auch mal während dem Rennen teilweise. Ich finde es besser.
Kleiner und familiärer. Wenn Sie sagen, man macht auch manchmal Witze während eines Rennens, wie sieht es dann aus? Was haben Sie da zuletzt erlebt?
Ja, wenn zum Beispiel, weiß ich, mit der Olympiasiegerin Anna Marcella Cunha und wenn wir uns ab und zu während dem Rennen sehen, dann winken wir uns gegenseitig zu oder sagen, ah, noch so lang oder was weiß ich. Also da macht man halt 1-2 Späßchen, wenn es halt gerade passt.
Was ist für Sie eigentlich schöner, See, Meer oder Fluss?
Fürs Rennen, für mich wäre es perfekt, wenn es ein riesiger Swimmingpool wäre sozusagen, also ein riesiger See. Ohne Strömung, ohne Wellen, warmes Wasser, klares Wasser, das wäre für mich so optimal. Aber jetzt für den Urlaub, Strand am Meer ist natürlich einzigartig und ganz, ganz schön.
Naja, und Fluss müssen Sie jetzt noch üben für die Seen, für die Olympischen Spiele im August.
Ja, ist noch so ein bisschen ein Streitthema. Also ich weiß nicht, wie Sie die Wasserqualität da unter Kontrolle bekommen wollen, aber ja, müssen wir mal schauen.
Ist eher eine braune Brühe, oder?
Ja, das stimmt alles rum. Also da stimmt wirklich alles rum, von Ratten bis zu Fäkalien, bis zu, was weiß ich, wahrscheinlich auch tote Menschen. Also da stimmt alles rum in der Seen.
Oh, schön.
Ja.
Sie sind mehrfache Medaillengewinnerin. Wir haben schon angesprochen, Europa, Weltmeisterschaft und vielleicht ja bald auch Olympiasiegerin, wer weiß. Wären Sie Fußballer, ein männlicher Fußballer noch dazu, würde Sie jeder kennen und Sie wären ja Minimum Millionärin, schon sich oft
ja,
drüber geärgert?
Ja, das ist, ich denke mal auch im Tennis, wenn ich selbst Top 10 im Tennis, kennt auch jeder. Ja, ist ein bisschen schade, dass die Sportart nicht so viel Anerkennung bekommt wie vielleicht andere Sportarten. Klar, okay, Fußball ist überall in der Welt so, ist ja auch in Ordnung. Aber es wäre halt schön, wenn auch andere Sportarten, auch ein bisschen TV-Präsenz etc., dass man mal die Wettkämpfe anschauen könnte und einfach auch mitfiebern kann. Und dann sieht man erstmal, wie toll andere Sportarten sind.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Leonie Beck. Ein Gespräch, auf das ich mich im Schwimmbad vorbereitet habe. Denn ich fand, das war einer Weltklasse-Schwimmerin durchaus angemessen. War das Freibad für Sie in Ihrer Kindheit auch ein wichtiger Ort?
Also ich habe eigentlich immer im Becken in der Halle trainiert. In Würzburg haben wir immer im Wolfgang-Adami-Bad trainiert. In Augsburg haben wir auch im Hallenbad trainiert. Was bei uns aber immer das Highlight war, jetzt gerade in den letzten Jahren in Würzburg, ist, als wir ins Trainingslager gefahren sind. Da sind wir immer dann in die Sonne, in die Türkei, was weiß ich. Und da war dann ein Freibad. Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes, wenn man in der Sonne trainieren kann, einen blauen Himmel über einem hat. Das ist schon was ganz Tolles. Mhm. Und jetzt hier in Rom ist es ja auch so. Also wir trainieren dann im Sommer draußen und es ist schon was anderes, als in der Halle zu trainieren.
Was gab es noch für andere wichtige Orte für Sie damals in Würzburg oder vielleicht sogar noch vorher auch in Augsburg?
Gut, die ganzen Wettkämpfe. Wir sind schon viel rumgekommen, muss man schon sagen. Also wir haben schon viele, viele tolle Städte gesehen.
Zumal ja auch die ganze Familie in Würzburg im Verein involviert ist. Der Papa ist Mannschaftsarzt, die Mama Kampfrichterin. Mussten Sie eigentlich ins Wasser oder wollten Sie wirklich?
Nee, also ich musste gar nichts. Ich wollte ins Wasser, weil mein älterer Bruder auch im Schwimmverein war. Und dann wollte ich das als jüngere Schwester auch. Und dann so sind wir alle drei, ich habe zwei Brüder und wir sind dann alle drei so beim Schwimmen gelandet.
Sie sind ja dabei geblieben und Ihre zwei Brüder nicht. Was würden Sie sagen, haben Sie, was die nicht haben? Talent, Fleiß, Wille?
Ja, ist eine gute Frage. Ich denke mal, nicht jeder kann irgendwie, also es hat ja einen Grund, dass nur einer gewinnen kann. Und mein älterer Bruder war auch auf deutschem Niveau, war Brust- und Lagenschwimmer, aber hat dann irgendwann für sich entschieden, ja, für mehr reicht es halt einfach nicht. Und mit dem Schwimmsport wird man nicht reich, deswegen muss man sich ein Standbein aufbauen. Und dann hat er sich einfach ja, gegen den Schwimmsport sozusagen entschieden.
Und was war es dann bei Ihnen, dass Sie eben gesagt haben, nee, aber ich mach weiter, ich bleib dran?
Also ich denke mal, was schon geholfen hat, ist, dass ich schon sehr, sehr früh im jungen Alter sehr erfolgreich war. Also ich bin schon Jugendobermeister geworden und es hilft dann schon, dran zu bleiben.
Gab es bei Ihnen nie so einen Punkt, wo Sie sich gedacht haben, puh, das lohnt sich nicht?
Doch, also ich habe nicht gedacht, dass es sich nicht lohnt. Aber das Problem ist halt dann irgendwann, dass man sich so viele Gedanken macht und das einen irgendwie innerlich zerstört, wenn man halt seine Ziele nicht erreicht und einen das dann einfach innerlich irgendwie aufrisst. Aber dass es sich nicht gelohnt hat, das habe ich nie gedacht.
Und die Eltern, inwieweit haben die Sie unterstützt, die ja eben auch im Verein mit drin waren?
Ja, sehr. Also wir waren ja alle drei beim Schwimmen. Die Mama musste uns immer ins Training fahren, in die Schule etc. Also ist auch nicht ganz einfach. Wir haben um 6 Uhr Frühtraining vor der Schule, dann müssen wir in die Schule. Also dann in drei verschiedenen Altersklassen. Also hatten schon viel zu tun, unsere Eltern, muss man schon sagen. Bin ich auch sehr dankbar, dass sie das so unterstützt haben.
Als Sie 10 waren und mit der Grundschule fertig, ist die Familie von Augsburg nach Würzburg gezogen. War das für Sie als 10-Jährige schwierig, das ganze Umfeld zu verlassen?
Ja, jein. Also ich habe dann relativ schnell Anschluss gefunden in Würzburg. Das war dann kein Problem, Freundschaften zu schließen. Und ja, ich denke mal, wenn man nett ist, dann kriegt man das auch irgendwann zurück.
Und wenn man nett ist, kriegt man auch ein wunderschönes Album gebastelt, wenn man die Grundschule und die Stadt verlässt von seinen Mitschülerinnen.
Ich habe tatsächlich ein Album von all meinen Mitschülerinnen, weil ich war auf einer Mädchenschule. Und dann habe ich ein Album von allen bekommen. Jeder hat eine Seite geschrieben. Es war wirklich sehr, sehr lieb. Ganz nett.
Gibt es da eigentlich noch Kontakt? Kriegen die ihre Karriere mit?
Nee, eigentlich kaum. Vielleicht folgt man sich auf Instagram gegenseitig, aber so wirklich Kontakt nicht.
Sie haben gesagt, Sie haben dann das Basketball-Abi gemacht. Was ist ein Basketball-Abi?
Im Deutschhaus-Gymnasium haben wir eine Sportklasse und dann dürfen wir im Abitur eine Sportart durchwählen, neben dem Schwimmen, um ja, Sport-Abi zu machen. Ich habe dann Basketball gewählt. Und ich weiß nicht, ob ich so gut war. Also es hat schon einen Grund, warum ich Schwimmerin geworden bin, aber ja.
Aber es hat gereicht, ums Abi zu bekommen.
Ja, ja, ja.
Erkenne ich eigentlich in der internationalen Sportlerin Leonie Beck auch noch die Bayerin? Also die in Augsburg aufgewachsen und in Würzburg trainiert hat? Oder die Fränkin?
Auf jeden Fall, klar.
Wo
denn? Auf
jeden
Fall, also... Ich esse sehr, sehr gerne Brezel, ich esse sehr gerne Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das fehlt mir hier schon sehr. Meine Wurzeln werden immer bayerisch bleiben und ich denke mal, ist auch gut so. Also,
schickt denn die Mama dann manchmal ein Care-Paket?
Nee, also ich versuche schon ab und zu dann nach Hause zu kommen oder sie versuchen herzukommen. Die Familie gibt ja auch sehr viel Energie und Kraft und das braucht man da auch noch, wenn man außerhalb lebt. Klar bin ich jetzt 27 und eigentlich schon alt genug, aber ja, die Familie gibt einem immer Kraft.
Und die Brezen, die sie hoffentlich mitbringen.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2. Leonie Beck, Master in Medienkommunikation.
Ja, den haben Sie neben dem Leistungssport noch gemacht. Wie haben Sie denn das alles unter einen Hut gekriegt?
Ja, im Master hatte ich das Glück im Unglück, würde ich sagen, dass dann das Corona-Jahr kam und alles online wurde. So konnte ich ja meine Zeit sehr, sehr gut nutzen für den Master. Ansonsten war das für mich eigentlich ein sehr, sehr guter Ausgleich, in die Uni zu gehen. Ich habe auch im Training gemerkt, dass ich ja viel aufmerksamer geworden bin, wenn ich gelernt habe oder in diesen Klausurenphasen. Und deswegen war es mir immer wichtig, dass ich nebenbei was für den Kopf mache und nicht nur den Schwimmsport habe sozusagen.
Das heißt, es hat sich dann eigentlich auch gegenseitig gepusht ein bisschen?
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch wirklich jedem ans Herz legen, eine Ausbildung zu machen. Zum Beispiel im Schwimmsport, man kann davon nicht leben und irgendwann ist der Sport zu Ende und dann kommt ein Leben danach und darauf muss man sich einfach vorbereiten und das war uns im Verein und mir auch immer sehr wichtig.
Mhm. Jetzt sind Sie auf Social Media sehr aktiv. Was ist so, ja, Ihre Botschaft? Was ist das, was Ihnen da wichtig ist?
Ich möchte erstmal, ja, meinen Sport natürlich ein bisschen bekannter machen, den Menschen Sport ans Herz legen und einfach ein bisschen Einblick in mein Leben geben, was ich den ganzen Tag mache, wie das aussieht, so ein Sportleben. Natürlich sieht man auch nicht alles, das muss man klar sagen. Also es gibt auch sehr, sehr schwere Zeiten, die ich habe. Aber ich möchte halt einfach ein bisschen Liebe verbreiten, sage ich mal.
Mhm. Wenn Sie von den schweren Zeiten sprechen, was ist es denn, was manchmal nagt und was manchmal einfach eben nicht nur die goldene Seite ist?
Ja, also die Trainings definitiv. Also wir sind 5 Stunden am Tag im Wasser. Wir leiden schon sehr, sehr viel, würde ich sagen. Es ist schon eine harte Sportart. Aber man muss schon sagen, dass der Großteil als Sportler wirklich schon sehr, sehr toll ist. Deswegen möchte ich da auch viele Einblicke geben.
Und ein Thema ist, glaube ich, für Sie auch Body Positivity. Was heißt das für Sie?
Ja, da habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben. Mhm. In der Masterarbeit haben wir untersucht, was zum Beispiel ein Instagram-Post über Body Positivity für Auswirkungen hat. Also ich hatte eine Skala, da hat man 10 Körperfiguren ankreuzen sollen, welche man schön findet. Dann hat man zum Beispiel, ich weiß nicht, 3 angekreuzt. Danach hat man entweder ein Bild über Körper-Positivity bekommen, dass halt einfach eine Frau vorm Spiegel steht und sagt, ich liebe mich so, wie ich bin. Und die Kontrollgruppe war halt einfach Interior Design, irgendein Haus. Und danach haben die Leute wirklich mehr Körperformen schön gefunden, nachdem sie diesen Body-Positivity-Post gesehen haben.
Also quasi nicht der klassische Model-Körper quasi ist, sondern dass es einfach auch verschiedene Körperformen schön sein kann und eigentlich alle schön sein
genau,
können, oder?
Genau. Es gibt nicht nur ein klassisches Körperideal, sondern danach wurden mehr Körperformen als schön empfunden.
Was würden Sie denn jetzt, ich sage jetzt mal, für Sie ist es ja wahrscheinlich jetzt nicht so schwierig, Ihren Körper zu lieben. Sie sind durchtrainiert, Sie haben lange Haare, über die wir schon gesprochen haben. Andere haben vielleicht, da ein bisschen mehr Probleme. Was würden Sie denen sagen?
Gut, also ich würde mal sagen, keiner ist perfekt. Das ist das Allerwichtigste. Auf Social Media ist ganz, ganz viel gestellt, fake etc., das muss man einfach wissen und auch in den Magazinen. Keiner ist perfekt und jeder hat irgendeinen Makel, deswegen sollte man sich das immer vor Augen halten, dass man sich nicht an anderen messen sollte oder an dem, was man sieht.
Ist das in Italien für Sie, Stichwort Ihre eigene Body Positivity, hat sich das in Italien auch nochmal verändert? Gibt es da ein anderes Körperbewusstsein?
Ich bin Hochleistungssportlerin, deswegen mein Körper soll in perfekter Form sein, um Leistung zu erbringen. Ob das jetzt 5 Kilo mehr ist oder ob ich 3 Kilo weniger sein muss, das interessiert mich nicht. Ich muss meinen Körper in die Form bringen, damit ich Hochleistung bringen kann. Ob das schön ist, ob das nicht schön ist, ob ich breite Schultern habe etc., das ist erstmal zweitrangig.
Schwimmt es sich eigentlich in Italien besser als in Franken?
Also unter der Sonne schwimmt sich schon besser, das muss man schon sagen. Aber ja, also ich hatte einfach dieses Auslandssemester, das macht man ja während der Schule, während dem Studium und ich hatte sowas nie und dann habe ich diese Möglichkeit bekommen und dann haben mir alle gesagt, komm, mach das mal. Jeder, der das gemacht hat, war das tollste Jahr meines Lebens etc. Und dann habe ich gesagt, gut, Italien, gutes Essen, schöne Sonne, schönes Wetter. Habe ich einfach all meinen Mut zusammengenommen sozusagen aus der Komfortzone raus und neues Land, neue Sprache, ich konnte kein Wort Italienisch. Und
wie schaut es damit aus?
Es ist schon besser, also ich kann mich jetzt schon auf Italienisch unterhalten, verstehe auch, ich würde mal sagen, 90%. Natürlich, wenn es irgendwelche Gesprächsthemen sind, die man halt tagtäglich jetzt hier nicht spricht, dann habe ich schon meine Schwierigkeiten, aber ich kann mich schon auf Italienisch unterhalten jetzt.
Sehr schön, und Dolce Vita machen können Sie auch ein bisschen. Kann das eine Leistungssportlerin überhaupt?
So weit es halt geht. Also klar, wenn ich am Sonntag, wenn man da frei hat, dann versucht man schon irgendwie was Tolles zu unternehmen, dass man mal was anschaut. Und es gibt ja viele schöne Orte hier auch außerhalb von Rom, die nicht allzu weit weg sind. Und auch Rom ist eine wunderschöne Stadt und da versucht man schon irgendwie im Rahmen irgendwie was Tolles zu erleben.
Naja, und Ostia, wo Sie leben, ein römisches Seebad. Ich finde, das alleine klingt ja schon nach Dolce Vita, oder?
Im Winter nicht ganz so, da ist es schon ein bisschen eine Geisterstadt, hier ist niemand, aber im Sommer ist es schon sehr, sehr voll, also es kommen schon viele, viele Menschen hierher, weil ja, es ist halt einfach am Meer, ist nicht so weit von Rom, deswegen ist es hier dann schon sehr, sehr besiedelt, würde ich sagen, und ist schon was anderes, muss ich sagen, wenn man am Meer lebt und das Meer vor der Haustür hat, das ist schon was Besonderes.
Eine Stunde, 2 Menschen, im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Leonie Beck. Olympisches Gold fest im Blick.
im August in Paris. Aber Sie haben die Olympischen Spiele ohnehin immer dabei, oder?
Ich habe sie mir tätowieren lassen, die Ringe nach Tokio. Also
und die spornen dann auch nochmal an, sehen sie jeden Tag?
Irgendwann nimmt man so ein Tattoo nicht mehr ganz so wahr, aber ja, nach Tokio habe ich mir dann, ich habe gesagt, dass ich mir die Ringe nur tätowieren lasse, wenn ich mit meinem Rennen zufrieden war, und das war ich nach Tokio, und deswegen habe ich sie mir dann ja stechen lassen.
Wie war denn das überhaupt, das allererste Mal Gold zu bekommen? Das war bei Ihnen, glaube ich, bei den Weltmeisterschaften. Mhm. Zu wissen, ich bin jetzt ganz vorne mit dabei.
Also wir haben ja im Jahr davor mit der Staffel Gold geholt, das war schon was ganz Besonderes, aber muss schon sagen, dass individuelles Gold im Einzelrennen, 10 Kilometer olympische Distanz, das ist schon was ganz Besonderes. Dann war das noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele, was das absolute Ziel war bei dieser Weltmeisterschaft.
In Paris, ist der äußere Druck größer oder der innere, würden Sie sagen?
Ich habe jetzt, die letzten zwei Jahre waren sehr, sehr gut für mich. Ich habe letztes Jahr Weltmeistertitel geholt. Aber man muss halt auch wirklich sagen, dass das Olympische Rennen ist ein ganz anderes Rennen. Jedes Rennen fängt von vorne an. Olympische Spiele sind nochmal was ganz Besonderes, was ganz anderes. Es gibt immer Überraschungen. Und jeder sagt im Interview oder was weiß ich, jetzt muss olympisches Gold geholt werden oder was weiß ich. Es ist halt sehr, sehr schwierig, von einem aufs andere Rennen zu schließen. Es ist im Freiwasser so, dass viele äußere Umstände sind. Jetzt schwimmen wir im Fluss. Wir sind noch nie im Rennen im Fluss geschwommen. Das Wasser ist kalt. Ich komme immer noch nicht wirklich zu 100% mit kaltem Wasser klar. Von außen wirkt es wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher, als es tatsächlich ist. Und deswegen starte ich von Rennen zu Rennen und gebe bei jedem Rennen mein Bestes.
Hilft es da ein bisschen, weg von der Heimat, also weg aus Würzburg zu sein, obwohl natürlich wahrscheinlich in Italien inzwischen Ihre Heimat ist, aber trotzdem in einem anderen Land zu trainieren und zu leben?
Ja, also eigentlich im Gegenteil, weil die Familie ja in Würzburg ist. Deswegen, die fehlt mir natürlich schon. Aber von den Medien, die sind ja meistens sowieso irgendwie online.
Sie haben vorhin schon mal angesprochen, dass es in der Seine Ratten gibt. Sie haben gesagt, Sie sind auch schon mit Quallen geschwommen. Was gab es noch für Tierbegegnungen?
Wasserschlangen, dann haben wir mal so einen Rotfeuerfisch, die ja ganz giftig sind. Oh. Da habe ich ein ganz tolles Bild, hat ein Fotograf gemacht von Unterwasser. Die sind uns natürlich nicht nahe gekommen, aber gibt ein ganz tolles Bild. Wenn man auf mein Instagram geht, dann sieht man das direkt, dass der Rotfeuerfisch vorne im Hintergrund und ich schwimme oben drüber. Ich habe zum Glück noch keinen Hai gesehen.
Wobei die ja auch nicht so gefährlich sein sollen wie ihr Ruf, ne?
Ja, ja, ja. Also die haben wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Angst vor uns, wenn wir da in einem großen Schwarm vorbeischwimmen.
Glaube ich auch.
Das habe ich noch gesehen, Rochen.
Schön. Aber, ja. Also das kriegt man durchaus mit.
Kommt aufs Rennen drauf an, aber wenn man ein bisschen ja am Anfang im Energiesparmodus ist und ein bisschen Fische beobachten kann, dann sieht man schon das ein oder andere. Zum Beispiel, wenn das Wasser sehr, sehr klar ist, wir waren einmal auf den Seychellen und da sieht man halt wirklich bis zum Grund. Da habe ich mal eine Badekappe auf dem Grund gesehen, weil halt irgendjemand vom Männerrennen eine Badekappe verloren hat und wir sind da jede Runde drüber geschwommen. Und dann bin ich halt 10 Meter in der Tiefe gesehen und dann haben wir sie halt danach, am Ende des Rennens haben wir sie dann rausgeholt, damit die da nicht bleibt.
Also sind sie noch zur Taucherin auch noch geworden. 2 Stunden Hochleistungssport, wenn wir von den 10 Kilometern sprechen. Sie haben auch schon gesagt, es gibt dann oft einen Kampf im Wasser, auch um die Wasserflaschen. Also Sie trinken was, essen Sie auch? Während dieser 2 Stunden?
Nee, essen nicht. Wir nehmen tatsächlich nur Flüssigkeit zu uns. Also man könnte wahrscheinlich auch einen Riegel oder was essen, aber dazu fehlt eigentlich die Zeit. Das ist dann eher ein 25-Kilometer-Rennen so. Die dauern ja dann 5, 5,5 Stunden. Da steckt dann auch mal eine Banane im Becher oder so. Aber wir trinken eigentlich nur.
Was passiert eigentlich direkt bei Ihnen speziell jetzt, direkt vor dem Rennen? Wo haben Sie da Musik auf dem Kopfhörer oder was? Wie stimmen Sie sich ein?
Also erstmal wird nach dem Aufstehen gefrühstückt. Reichlich Haferflocken, irgendwelche langkettigen Kohlenhydrate. Viele essen Nudeln davor. Das schaffe ich zum Beispiel nicht um 5 Uhr früh. Das habe ich leider noch nie geschafft.
Das kann ich auch nicht.
Wäre aber natürlich gut. Und dann wird zum Wettkampf gefahren. Dann bekommt man erstmal das Numbering. Da wird ja dann das Tattoo aufgeklebt mit der Nummer. Dann bekommt man seinen Transponder. Der Anzug wird gecheckt. Die Nägel werden gecheckt oder noch kürzer geschnitten.
Ach, die dürfen nur eine gewisse Länge haben, oder was?
Ja.
Warum?
Ja, es könnte ja sonst wehtun. Ja, weil sonst kann man ja mit den Nägeln irgendjemand verletzen. Und deswegen muss man die ganz kurz schneiden vorher. Und genau, dann wird sich aufgewärmt, Bauch-Rückenübungen und dann geht irgendwann das Rennen los.
Mhm. Und das heißt aber, irgendwie Musik auf dem Kopfhörer, die Sie nochmal pusht oder irgendein anderes persönliches Ritual haben Sie nicht oder wird nicht verraten?
Doch, ich habe schon Musik dann beim Aufwärmen oder bei der Busfahrt. Da höre ich dann schon gern Musik, einfach um ein bisschen runterzukommen.
Was denn?
Eigentlich, was ich immer höre, ist Calm Down von Rema. und ansonsten sowas halt in meiner Playlist so rumschwirrt.
Also eher was Ruhigeres dann, oder wie?
Ja, eigentlich eher was Ruhigeres. Es ist ja ein langes Rennen, man hat ja Zeit.
Kann man so ein Rennen auch genießen?
Ja, tatsächlich. Das erste Rennen, das ich genießen konnte, bis zu dem Zeitpunkt, war wirklich das Rennen in Tokio. Ich habe eigentlich wirklich jede Minute genossen in diesem Rennen. Ich habe keine Fehler gemacht, die ich ausmerzen musste oder keine gravierenden. Ja, es war für mich einfach ein sehr, sehr tolles Rennen, war danach auch wirklich sehr, sehr glücklich. Und ja, das war das erste Mal zu dem Zeitpunkt, dass ich da wirklich ein Rennen genossen habe.
Dann drücken wir ganz, ganz herzlich die Daumen, dass genau so ein Rennen am 8. August auch wiederkommt. Mit Ihnen an der Spitze natürlich. Und
danke,
dass Sie
schön.
Ihren tollen Schlusssport wieder auspacken können.
Danke. Ja, ich gebe mein Bestes.
Wir drücken am 8. August die Daumen. Und eine Frage habe ich doch noch. Gibt es einen Glücksbringer?
Ich habe immer meine Ketten. Ich habe 3 Ketten um den Arm und ein Armband. Und die muss ich aber davor leider immer ausziehen, weil auch kein Spuck und keine Piercings erlaubt sind, auch wegen Verletzungsgefahr.
Und was ist drauf auf der Kette? Ich glaube, Ihr Name, oder?
Genau, auf einer Kette, die ist von meiner Mama. Die hat sie mir vererbt sozusagen. Eine andere Kette habe ich auch mit der Mama gekauft. Da ist so ein kleines Kreuz dran. Und dann an der anderen Kette ist ein L, ein Kleeblatt und, was ist hier noch? Ein Seestern.
Seesterne werden Sie nicht sehen in der Seine, glaube ich.
Ich denke, da sieht man nicht mal seine eigene Hand.
Also nochmal auch auf Italienisch. Buona fortuna.
Dankeschön.
Dank für Ihre Zeit und ja, ganz herzliche Grüße nach Ostia, wo Sie gerade sind. Leonie Beck.
Dankeschön.
Erlebt eure Lieblingspodcasts live on stage beim BR Podcast Festival. Gefühlte Fakten. Das BR Lachlabor. 1:1 der Talk von Bayern 2. Tatort Geschichte und viele, viele mehr. Von Podcast-Profis bis hin zum Geheimtipp. Von sich kaputt lachen bis zur Gesellschaftskritik. Mal psychologisch, mal philosophisch. Gemeinsam mehr hören beim BR Podcast Festival 2024. Vom 15. bis zum 19. Oktober in vielen coolen Locations in Nürnberg. Alle Infos unter br.de/podcastfestival. erlebt eure Lieblingspodcasts live on stage
beim BR Podcast Festival.
Gefühlte Fakten,
das BR Lachlabor,
1:1, der Talk von Bayern 2,
Tatortgeschichte und viele, viele mehr.
Von Podcast-Profis bis hin zum Geheimtipp.
Von sich kaputt lachen bis zur Gesellschaftskritik.
Mal psychologisch, mal philosophisch.
Gemeinsam mehr hören beim BR Podcast Festival 2024.
Vom 15. bis zum 19. Oktober in vielen coolen Locations in Nürnberg.
Alle Infos unter br.de/podcastfestival.